Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Riva.
Einen wunderschönen Donnerstagabend Ihnen. Ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Wenn man sich für die nächsten 5 Jahre gut aufstellen will, dann sollte die Wahl des Teams natürlich wohl überlegt sein. Nach der Europawahl vor gut 2 Wochen geht es jetzt um die Spitzenposten in der EU. Ja, wer mitfährt, weiter auf dem Personalkarussell und wer aufspringt, darum geht's. Bleiben wird wohl Ursula von der Leyen als Chefin der EU-Kommission. Aber als das festgezurrt wurde, erzeugte das heftige Turbulenzen. Von einer Koalition der Lüge und Oligarchie war von Kritikern wie Viktor Orban und Giorgia Meloni zu hören über die Auswahl hinter verschlossenen Türen. Ja, und ein Gast machte heute klar, dass die EU eigentlich gar keine Zeit hat, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Christian Feld berichtet.
Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj dauert der Weg in die Europäische Union heute genau 7 Sekunden oder 19 Schritte. Bis sein Land es in die EU schaffen könnte, wird es länger dauern, sehr viel länger, Jahre. Immerhin, in dieser Woche gab es aus Sicht der Ukraine Fortschritte. Zinsen aus eingefrorenem russischen Geld können genutzt werden. Die Beitrittsverhandlungen zur EU haben offiziell begonnen. Wir haben darauf eine sehr lange Zeit gewartet. Sie wissen, wie sehr wir alle, die Zivilisten, aber auch unsere Helden auf dem Schlachtfeld in die EU wollen. Und jetzt sehen wir diesen starken und historischen Schritt vorwärts. Du weißt, Wladimir, dass du hier zu Hause bist. Wir möchten dich unterstützen. Unterstützen, bis die Ukraine eines Tages hier beim Familienfoto als richtiges EU-Mitglied dabei ist. Für die Zeit bis dahin gibt es ein Sicherheitsabkommen. Versprochen wird die weitere Lieferung von Waffen, wie kürzlich diese F-16-Kampfjets aus Belgien. Und eine verstärkte Munitionsproduktion, langfristige finanzielle, wirtschaftliche und militärische Hilfe, so lange und intensiv wie nötig. Wir werden heute mit den Chefs über die nächsten Schritte diskutieren. Natürlich die dringenden Dinge, Luftverteidigung. Bei den Unterschriften unter das Sicherheitsabkommen sitzt Selenskyj neben der Frau, mit der er auch in den kommenden Jahren zusammenarbeiten könnte, Ursula von der Leyen, die eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin ansteuert. Charles Michel dagegen ist als Ratspräsident bald Geschichte. Ihm könnte als Gipfelmanager der Portugiese Costa folgen. Topjob Nummer 3, Kaja Kallas, heute noch als Ministerpräsidentin von Estland am Tisch. Sie soll Außenbeauftragte der EU werden. 3 Posten für 3 Parteienfamilien, die sich vorab geeinigt haben. Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale.
Es geht auch darum, wie ist die Plattform, die im Parlament die Kommissionspräsidentin trägt. Und dafür haben wir eine politische Verständigung erzielt unter diesen 3 Parteifamilien. Das ist nur eine Position. Wir werden das hier sorgfältig, fair miteinander diskutieren. Da sind alle 27 gleich viel bedeutend.
Gleich viel bedeutend, eine Lesart, die Ungarn und Italien so nicht teilen. Die Logik des Konsenses, auf dem die meisten europäischen Entscheidungen basierten, wird verdrängt von einer Logik von Kamingesprächen, wo einige beanspruchen, für alle zu entscheiden. Was sagt er zum lautstarken Protest über Deals im Hinterzimmer? Der polnische Ministerpräsident war auch mit dabei bei der Vorverhandlung vor dem Gipfel. Es gibt kein Europa ohne Italien und da ist keine Entscheidung ohne Ministerpräsidentin Meloni. Das ist offensichtlich für mich. Sagt es und geht zur Sitzung hinter verschlossenen Türen.
Tina Hassel hat für uns diesen besonderen Tag in Brüssel verfolgt. Das Personalpaket scheint ja klar zu sein, aber die italienische Ministerpräsidentin Meloni, wir haben es gerade gesehen, fühlt sich bei den Beratungen übergangen. Wie wollen die anderen Länder damit umgehen?
Nun, sie wollen Italien als die drittgrößte Volkswirtschaft auf jeden Fall mit an Bord haben, sonst wäre das ein schlechtes Signal. An Bord haben heißt aber, dass Meloni sich enthält, dass sie dafür stimmt, ist kaum zu erwarten. Und damit sie sich enthält, könnte auch über herausgehobene Posten gesprochen werden in der künftigen Kommission, zum Beispiel einen italienischen Vizekommissionspräsidenten oder einen mächtigen Kommissarposten. Aber wenn, wird das sehr diskret gemacht.
Ja, wie stehen denn die Chancen, dass die drei Top-Personalien im nächsten Schritt auch durchs EU-Parlament gehen?
Nun, Julia, von der Leyen hätte eine Mehrheit, rein rechnerisch, wenn ihre Plattform aus Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen für sie stimmt. Aber im Europäischen Parlament wird nun mal geheim abgestimmt. Und da rechnet man mit einer Abweicherquote von 10-15%. Und deshalb könnte es knapp werden. Und deshalb braucht sie entweder die Grünen oder aber Abgeordnete von Melonis Fratelli d'Italia. Wahrscheinlich aber wird sich von der Leyen zu keinem der beiden klar bekennen, um dann nicht auf der jeweils anderen Seite jemanden und Unterstützern zu verprellen.
Tina, das große Projekt von Ursula von der Leyen in ihrer ersten Amtszeit war ja der Green Deal. Was ist inhaltlich von ihrer zweiten Amtszeit zu erwarten?
Das große unumstrittene Thema ist Sicherheit. Das hat man ja heute auch wieder bei den Sicherheitsabkommen mit dem ukrainischen Präsidenten gespürt. Dann die Themen Migration und die Frage, wie man die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie wieder besser herstellen kann. Also eher ein Industrial Deal als ein Green Deal. Von dem eigentlich wichtigen Klimaschutzprojekt bleibt, glaube ich, nicht mehr so viel drum über. In der strategischen Agenda kommt dieser Begriff überhaupt nicht mehr vor, Green Deal. Und wie viel wirklich konkret da reinkommt, darüber wurde gestritten. Deutschland und Frankreich wollten da mehr, aber haben sich, glaube ich, nur bedingt durchsetzen können.
Vielen Dank für diese Einschätzung nach Brüssel. Dankeschön, Tina Hassel. Es gibt wohl kaum Menschen, die so wettverrückt sind wie die Briten. Und sie versuchen nicht nur aufs richtige Pferd zu setzen, sondern auch auf politische Ereignisse. Wie die Frage nach dem nächsten Wahltermin. Im Mai hatte Premier Sunak Neuwahlen angekündigt und den Termin vorab nur mit Vertrauten diskutiert. Und ein paar dieser Eingeweihten seiner Partei, der Tories, liefen offenbar gleich ins Wettbüro, um auf diesen Termin zu setzen, den 4. Juli. War natürlich Insiderwissen und ist streng verboten. Jetzt ist die große Frage, wer macht nächste Woche nun das Rennen bei den Wahlen? Gestern Abend das letzte TV-Duell. Ein Thema, die katastrophale Gesundheitsversorgung, wie Sven Lohmann berichtet.
Julian Martin erleidet einen Herzinfarkt. Die Sicherheitskamera im Haus filmt, wie er mit dem Rettungsdienst spricht. Seine Partnerin Leslie ist mittlerweile zu Hause. Wieder und wieder ruft sie beim Notarzt an, weil der Krankenwagen nicht kommt. Innerhalb von 18 Minuten sollen Rettungsdienste in Großbritannien vor Ort sein. Es dauert anderthalb Stunden. Der 59-jährige Julian wird noch ins Krankenhaus gebracht. Dort stirbt er. Er wurde im Stich gelassen. Er war so ein guter Mensch. Leslie will die Geschichte unbedingt erzählen. Es sei wichtig vor der Wahl. Für die Briten ist der desaströse Zustand ihres Gesundheitssystems NHS eines der Hauptthemen. Kaputt gespart, das wirft sie der konservativen Regierung vor. Ich lebe in einem Land, in dem die Politik des Premierministers nicht funktioniert. Was tut er, damit Menschen nicht ewig auf einen Rettungswagen oder ein Bett im Krankenhaus warten müssen? Rishi Sunak muss diese Frage im Wahlkampf häufig beantworten. Der NHS ist staatlich, weil Geld und Personal fehlen, müssen gerade 7,5 Millionen Briten auf Behandlungen oder Operationen warten. Unter meiner Regie kann jeder sicher sein, wer krank wird, dem wird geholfen. Im mittelenglischen Keynsham haben sie zuletzt immer die Konservativen gewählt. Nach 14 Jahren an der Regierung aber macht sich eine Anti-Tory-Stimmung breit. Nichts scheint mehr zu funktionieren wie früher, das hört man hier oft. Lily macht ihr Kreuz diesmal woanders. Die jungen Menschen kämpfen, um sich das Wohnen leisten zu können. Und den meisten fällt es schwer, ihre Rechnungen zu bezahlen. Ein paar Läden weiter ärgert Helena vor allem, wie oft die Tories zuletzt beim Lügen erwischt wurden. Ich finde, moralische Standards müssen eingehalten werden. Nennt mich da ruhig altmodisch. Und auch er mischt wieder im Wahlkampf mit, der Rechtspopulist und Vorkämpfer für den Brexit Nigel Farage. Seine Partei könnte viele konservative Wähler anziehen.
Good morning.
Im letzten Premierministerduell vor der Wahl bläst Sunak deshalb zum Angriff. Keir Starmer von der Labour-Partei führt in Umfragen deutlich, Sunak attackiert, auch mit unbelegten Zahlen. Denken Sie nach, was eine Labour-Regierung bedeuten würde. Wollen Sie 2000 Pfund mehr Steuern zahlen? Das ist eine Lüge und er wiederholt sie trotzdem. Beim Thema Migration malt Sunak Schreckensszenarien. Wenn Keir Starmer Premierminister wird, werden unsere Straßen mit illegalen Migranten voll sein. Überlasst Labour nicht unsere Grenzen. Wenn Sie einen Neuanfang wollen nach all dem Chaos, dann geht das mit uns. Sie können entscheiden. Es ist nur noch eine Woche bis zur Wahl und Rishi Sunak steht mit dem Rücken zur Wand.
Annette Dittert in London. Labour-Chef Keir Starmer hat viele im TV-Duell offenbar nicht wirklich überzeugt. Warum stehen die Chancen für Labour trotzdem so gut?
Das hat hauptsächlich mit Rishi Sunak und seinen Tories zu tun, die das Land eben nach 14 Jahren und dem Brexit, wir haben es eben im Stück gesehen, völlig heruntergewirtschaftet haben. Und damit wird bei dieser Wahl nächste Woche nicht so sehr Labour als strahlender Hoffnungsträger gewählt, sondern es wird eine Partei abgewählt, massiv abgewählt, wenn man den Umfragen glauben kann, die spätestens seit Boris Johnson sich in Richtung Rechtspopulismus entwickelt hat und die eben mit dem Brexit blühende Landschaften versprochen hat, die sie aber wie viele andere Versprechen auch nicht hat einlösen können, sondern eben völlig inkompetent agiert hat. Und wenn man den Umfragen glauben kann, dann werden die Tories nächste Woche regelrecht ausgelöscht. In vielen Voraussagen werden sie noch nicht einmal mehr die führende Oppositionspartei. Und wenn das so kommt, dann wird das hier schon eine mittlere Sensation, denn die Tories, das war ja einmal die mächtigste und auch dauerhaft einflussreichste konservative Partei Europas.
Ja, du hast es gerade gesagt, die konservativen Tories sind inzwischen weit nach rechts gerückt, auch um den Rechtspopulisten, um Nigel Farage das Wasser abzugraben. Warum geht dieses Kalkül offenbar nicht auf?
Herr Nigel Farage, den die Tories ja versucht hatten, 2015-16 rund um das Brexit-Referendum zu neutralisieren, indem sie viele seiner Positionen übernommen haben, der ist mittlerweile einfach noch weiter nach rechts gerutscht und wirft jetzt den Tories vor, dass sie den Brexit nur nicht radikal genug umgesetzt hätten, absurderweise, weil viel radikaler hätte es ja gar nicht sein können als dieser harte Brexit, den Johnson damals dann vollzogen hatte, und treibt die Tories damit eben einfach immer noch weiter vor sich her. Und daran kann man eben sehen, dass es für eine Mitte-Rechts-Partei durchaus riskant sein kann, wenn sie sich den extremeren rechten Positionen so weit annähert. Das kann dann eben unter Umständen, so wie es hier möglicherweise nächste Woche passiert, mit der Zerstörung der rechten Mitte enden.
Ja, Stichwort Brexit. Die wirtschaftliche Situation ist schlecht und die Mehrheit der Briten sagt nach jüngsten Umfragen, der Brexit war ein Fehler. Warum ist ein erneutes Referendum über den Brexit auch für Labour offenbar kein Thema?
Weil Keir Starmer, der Labour-Chef, ganz klar ausgeschlossen hat, den Brexit nach einer Wahl zurückdrehen zu wollen. Er hat da klare rote Linien gesetzt. Keine Rückkehr in den Binnenmarkt, keine Rückkehr in die Zollunion. Und das ist deshalb auch nicht unclever gewesen. Und sein Kalkül ist dabei relativ klar. Er versucht so, die Wähler der konservativen Mitte und auch die Brexiteers wieder zurückzuholen, die eben bei den ganz nach rechts gerutschten Tories keine Heimat mehr finden. Und das ist eine Strategie, die möglicherweise recht rechnerisch aufgehen könnte. Es wird ihm aber einiges an Problemen bereiten, denn wenn er denn nächste Woche wirklich in die Downing Street einzieht, dann steht er vor der Herkulesaufgabe, die britische Wirtschaft, die wirklich in einer Misere ist, wieder reparieren zu müssen, ohne dabei aber klar wieder auf die EU zugehen zu können. Und das wird ihm diese Aufgabe, eben wirtschaftliches Wachstum hier herzustellen, extrem erschweren, zumindest in den ersten Jahren, wenn er sich an seine roten Linien wirklich halten will. Und dann kommt noch dazu, dass er eben, weil er auch dadurch so eine defensive Strategie geführt hat und selbst ein eher blasser Kandidat ist, eben nicht wie Tony Blair zum Beispiel 1997 auf ein begeistertes Großbritannien rechnen kann, das ihn durch diese schwierige Phase durchträgt, sondern eben mit, ja, ich würde mal sagen, begrenzter Begeisterung da einzieht und mit begrenzter Begeisterung rechnen kann. Das wird alles nicht einfach für Keir Starmer und die Labour-Partei, selbst wenn er einen strahlenden Wahlsieg hinlegen sollte am nächsten Donnerstag.
Tja, vielen Dank, Annette Dittard, für diese Einschätzung nach London. Jeden Tag draußen im Grün die Saat der eigenen Arbeit ernten. Das klingt doch nach einem Traumjob. Aber die Stimmung bei vielen Landwirten in Deutschland ist alles andere als euphorisch. Die Politik verkenne die Wichtigkeit der Landwirtschaft. Wie könne sie es sonst wagen, etwa Subventionen auf Agrardiesel abzuschaffen, heißt es. Die Landwirte haben nach ihren massiven Protesten Anfang des Jahres Zugeständnisse bekommen. Erst vorgestern mit einem Entlastungspaket der Ampelkoalition. Darin mehr Geld für Weidehaltung und die bessere steuerliche Verrechnung von Gewinn- und Verlustjahren. Aber das reiche alles nicht, sagen die Landwirte. Und so war der Besuch des Bundeslandwirtschaftsministers heute beim Bauerntag in Cottbus kein ganz einfacher. Alexander Botweg.
Trotz höflicher Begrüßung und freundlichem Lächeln, ein Wohlfühltermin wird es für Cem Özdemir nicht werden. Der Bauerntag in Cottbus, ein Muss für den Bundeslandwirtschaftsminister. Spätestens in der Halle wird aber klar, wie weit er und die Bauern auseinanderliegen.
Wir sind sehr enttäuscht, dass sich bis jetzt unserer Meinung nach nichts getan hat.
Da mache ich jetzt ja wirklich sehr viel, was Bürokratie angeht.
Dabei ist es mir bemüht, weniger den Grünen, mehr dem Mann aus dem Ländle zu geben. Er weiß, der Stachel mit dem Agrardiesel sitzt tief. Und betont erneut, auch er sei nicht begeistert gewesen, als Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister die Kürzungen ohne ihn beschlossen haben.
Weil wenn man beim Agrardiesel kürzt, dann muss man sagen, was die Alternative dazu ist, vorher, bevor man kürzt und nicht danach. Das ist der falsche Weg, die falsche Reihenfolge.
Doch zurücknehmen kann Özdemir die Kürzungen beim Agrardiesel nicht, auch wenn viele es hier wollen. Stattdessen einigten sich die Ampelfraktion kurz vor dem Bauerntag auf Entlastungen an anderer Stelle. Darunter eine flexiblere Besteuerung beim Einkommen der Landwirte und Bürokratieabbau.
Ich weiß, wie sehr Sie das umtreibt, wie viel Zeit und Nerven, Meldedokumentationspflichten sie kosten. Es gibt wahrscheinlich kaum ein anderes Thema, wo man mit so wenig so viel erreichen könnte. Und deshalb will ich das hier deutlich machen, dass wir künftig an jede Regelung rangehen wollen nach dem schwäbischen Motto, braucht's das.
Begeistern kann der Minister damit nicht. Und so lassen sie ihn zwar reden, aber auch nur mit so viel Aufmerksamkeit wie nötig.
Gestern, vor dem Deutschen Bauerntag, kommt eine Pressemitteilung, eine dünne, einseitige Pressemitteilung raus. Wir haben ein Entlastungspaket. Das ist ja eine Postkarte, das ist kein Paket, was da drin war.
Gefühlt sind es doch jedes Jahr die gleichen Ausreden. Uns fehlt es da einfach an Aktion. Wir bekommen leere Versprechungen. Da muss dringend mal was passieren.
Es hört sich immer ganz gut an. Wir sind dabei und wir machen und wir kündigen an. Aber das Ergebnis fehlt dann in der Regel. Und wir fühlen uns nicht ernst genommen.
Am Abend geht es auch im Bundestag um das Entlastungspaket der Ampel. Die Union rechnet vor, was die Bauern finanziell davon haben.
Um die konkreten Zahlen aus Sicht des Bundes einmal zu nennen: 450 Millionen Euro mehr im Bundeshaushalt durch die Belastung der Bauern. Beim Agrardiesel steht eine Entlastung in Höhe von 21 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt entgegen. Das ist nicht mal ein Taschenspielertrick, das ist wirklich dreist.
Der Minister hört diesmal nur zu. Andere aus der Ampel müssen die Entlastungen verteidigen.
Dieses Paket ist der erste Schritt. Wir werden weiter überlegen müssen, auch im Rahmen des Haushalts beispielsweise, wie wir alternative Antriebstechnologien fördern.
Schon morgen wird es für Özdemir und die Landwirte wieder spannend im Bundestag. Dann wollen die Ampelfraktionen ihre Entlastungsvorschläge ins Parlament einbringen.
Es ist jedes Mal ein großes Spektakel, wenn ein neues Kreuzfahrtschiff die Meyer-Werft verlässt. Wie oft das allerdings noch passieren wird, ist trotz des anhaltenden Booms der Branche unklar. Die Werft im äußersten Nordwesten Deutschlands gehört zwar zu den größten und auch die Auftragsbücher sind voll. Aber durch die Auswirkungen der Pandemie und steigende Energiepreise klafft nun eine Finanzierungslücke von 2,7 Milliarden Euro. Und das auch, weil die Schiffbauer etwa 80% des Kaufpreises erst bei Auslieferungen bekommen und bis dahin Kredite brauchen. Nun droht der Meyer-Werft die Insolvenz. Olaf Kretschmar war rund um Papenburg mittendrin bei denjenigen, die auch von einer Pleite betroffen wären. Die Zulieferer nämlich.
So ein frisch lackiertes Auto würde man jetzt erstmal nicht mit einer Werft für Kreuzfahrtschiffe in Verbindung bringen. Die ist 3 Kilometer entfernt, aber gut sichtbar am Horizont. Die Meierwerft ist einer der großen Kunden der Autolackiererei von Fabian Mattes. Diese Lüftungsdeckel werden später in Kinosessel auf dem neuen Disney-Schiff eingebaut und auch andere Teile.
Das sind jetzt für den Innenausbau Säulen, ich vermute stark fürs Atrium. Dann haben wir ganz viele Lüftungselemente, wir haben Lampenringe. Wir sind auch teilweise auf dem Schiff aktiv, wenn da Ausbesserungen sind.
20% der Aufträge kommen von Meier. Rechnerisch hängen 4 Arbeitsplätze der Lackiererei von der Werft ab.
Die Übernahme von den Auszubildenden ist dann natürlich in Frage gestellt und vielleicht auch tatsächlich langfristig, ob man alle Mitarbeiter so halten kann, wie es momentan aussieht.
18.000 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. 10.000 sollen es allein in der Region um Papenburg sein. Die meisten Jobs könnten bei Zulieferern wegfallen. Wie dem Raumausstatter Jansen, 5 Kilometer von der Werft entfernt. Frank Jansen führt das Geschäft mit seinem Bruder in 4. Generation. Fast die Hälfte aller Aufträge kommt von Meier.
Schwierig, sich vorzustellen, was sich hier verändern würde. Wir werden sicherlich von den 18 Mitarbeitern, werden wir sicherlich die Hälfte, werden wir uns was anderes suchen müssen. Oder die Mitarbeiter werden sich was anderes suchen müssen.
2,7 Milliarden Euro fehlen der Werft. Das Land Niedersachsen überlegt, als Gesellschafter einzusteigen. Von 400 Millionen Euro ist die Rede. Für die restlichen Milliarden sollen Land und Bund gemeinsam bürgen. Die Menschen in Papenburg bauen auf die Politik.
Wenn man es sich machen würde, dann müsste man die große Arbeitslosigkeit finanzieren. Und wenn man sie unterstützen würde, würde das Geld natürlich aus einem anderen Topf kommen.
Sie ist familienbezogen und hat bisher sehr gute Arbeit geleistet. Die darf und dürfte nicht aufgegeben werden.
Dabei ist schon sehr viel öffentliches Geld direkt oder indirekt in die Werft geflossen. Für Fördermittel, das Ausbaggern der Ems und Bauwerke wie das Ems-Sperrwerk. Alles zusammen mehr als 1 Milliarde Euro in den vergangenen 20 Jahren. In Sichtweite der Werft ist das Büro von Dirk Lürsen. Als Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Ems-Achse hält er die Meierwerft für zu groß, um zu scheitern.
Wir glauben, dass der Staat gut beraten ist, in die Werft zu investieren mit Bürgschaften und vielleicht auch direkt, weil er ja Geld verwendet, was die Beschäftigten und die Zulieferer und andere erwirtschaftet haben. Das heißt, wir reden über hunderte Millionen und Milliarden in den letzten Jahren an Einkommensteuer, Mehrwertsteuer.
Die Angst vor Arbeitslosigkeit ist in der gesamten Region zu spüren. Klar ist aber auch, wer direkt oder indirekt für die Meierwerft arbeitet, ist gut qualifiziert. Selbst bei einer Insolvenz wäre die Lage nicht hoffnungslos.
Sicher, ich meine, gut, man ist Facharbeiter, Beruf, ne, weiß man ja, ist ja hier auch sehr, man ist ja gefragt, sag ich jetzt mal so, als Arbeiter, man würde schon was finden.
Am Ende ist es eine politische Entscheidung, ob die Werft wirklich zu groß ist, um zu scheitern.
Schauen wir nach Israel. Dort sind seit Dienstag tiefreligiöse, ultraorthodoxe Juden extrem wütend. Denn das höchste Gericht des Landes hat entschieden, auch sie müssen zum Wehrdienst. Und das jetzt in Kriegszeiten. Bisher hatte sie das Studium der heiligen jüdischen Schriften de facto vor der Einberufung geschützt und das schon seit der Staatsgründung. Diese Regelung ist allerdings schon länger umstritten und war schon vor Jahren vom obersten Gericht für verfassungswidrig erklärt worden. Am Streit über die Wehrpflicht war Ende 2018 sogar die damalige Regierungskoalition zerbrochen. Ja, nun könnte der Protest gegen das Urteil auch die rechtsreligiöse Regierung von Premier Netanyahu in Bedrängnis bringen. Nadja Armbrust berichtet.
Heute Nachmittag an einer Autobahn in Tel Aviv. Ultraorthodoxe wollen hier gleich unangemeldet demonstrieren. Dafür sind viele extra aus Jerusalem gekommen. Die Polizei teilt mit, jeder, der versucht, die Autobahn zu blockieren, wird festgenommen. Und dann nahezu alle hier sind von der Entscheidung des obersten Gerichtshofs vor 2 Tagen betroffen. Das Gericht entschied einstimmig, dass es keine gesetzliche Grundlage gibt, um Ultraorthodoxe vom Militärdienst zu befreien. Für sie inakzeptabel. Wir alle gehen lieber ins Armeegefängnis, als zu dienen. Wir wollen die Tora studieren. In Israel wird seit Jahren um die Wehrpflicht für Ultraorthodoxe gestritten. Sie machen etwa 13% der Bevölkerung aus. Etwa 60.000 wären Wehrdienst geeignet. Seit dem Krieg in Gaza mehren sich die Stimmen, dass die Last dieses Krieges auf mehr Schultern verteilt werden müsse. Die Entscheidung des Gerichts wurde deshalb von vielen begrüßt. Die Zeiten, in denen die einen schreien, wir sterben lieber als zu dienen, und die anderen sterben, weil sie gedient haben, sind vorbei. Die Unterscheidung zwischen Blut und Blut ist vorbei. Doch in der Regierungskoalition stößt die Entscheidung auf Kritik. Ihr gehören ultrareligiöse Parteien an. Man kann niemanden zum Dienst zwingen, schon gar nicht die Tora-Schüler. Und deshalb sage ich, die Lösung kann uns nicht aufgezwungen werden, sondern nur durch eine Vereinbarung zwischen der Armee und den Tora-Schulen. Doch viele hier wollen nicht verhandeln. Sie lehnen staatliche Macht ab. Wir wollen unter keinem Staat leben. Wir wollen keine Armee und keinen Staat. Gäbe es keine Armee, gäbe es kein Problem. Die Armee will, dass ich meine Kippa ins Feuer werfe. Ultraorthodoxe fürchten, dass sie ihren religiösen Lebensstil verlieren. Gleichzeitig arbeitet die Regierung an einem Gesetzentwurf, um die Frage nach dem Militärdienst für Ultrareligiöse gesetzlich zu regeln und sucht dafür einen Kompromiss. Wir setzen uns in der Knesset für die Bedürfnisse des Militärs ein, aber wir setzen uns auch dafür ein, dass sich die ultraorthodoxe Gemeinschaft in der Armee wohlfühlt und keine Bedrohung für ihren Glauben empfindet, dass sie als Ultraorthodoxe in die Armee eintreten und als Ultraorthodoxe aus der Armee austreten. Beobachter gehen davon aus, dass es der Regierung bis zur Sommerpause nicht gelingen wird, sich auf ein neues Gesetz zu einigen. Das Land ringt um eine Lösung. Die Demonstranten hier wollen nicht aufgeben.
Und wir haben noch weitere Meldungen des Tages jetzt mit dir, Jens.
Menschen aus anderen Ländern können ab heute schneller den deutschen Pass bekommen. Die neuen Regeln sehen vor, dass eine Einbürgerung nach 5 statt bisher nach 8 Jahren möglich ist. Erlaubt ist grundsätzlich auch der Doppelpass. Gefordert wird ein deutlicheres Bekenntnis zum Grundgesetz und zum Schutz jüdischen Lebens. Voraussetzung ist, den Lebensunterhalt grundsätzlich selbst bestreiten zu können. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, Säuglinge gegen RSV-Infektionen immun zu machen. Die Atemwegserkrankung gilt für sie als besonders gefährlich. Der Antikörperwirkstoff solle möglichst vor der ersten RSV-Saison nach der Geburt gespritzt werden. Diese geht üblicherweise von Oktober bis März. Nach Angaben der Impfkommission muss jeder 4. Säugling wegen einer Ansteckung mit RS-Viren behandelt werden. Der Deutsche Fußballbund hat nach finanziellen Krisen im vergangenen Jahr wieder Gewinn gemacht. Der gemeinnützige Verein profitiert von den Erlösen seiner Tochterfirma, die unter anderem die Nationalmannschaften des DFB vermarktet. Mehr dazu von Anja Kohl.
Mit dem Antritt bei der EM und dem Abschluss der Vorrunde hat der DFB dieses Jahr schon mehr als 13,5 Millionen Euro sicher, die der Europäische Verband UEFA zahlt. Finanziell lief es auch schon vergangenes Jahr gut, dank eines Sparkurses. Weniger Rasenheizung im Winter, Einsparungen beim Personal. Und der DFB profitierte von höheren Einnahmen aus der Bundesliga durch den neuen Grundlagenvertrag mit der DFL. Sodass der DFB erstmals wieder einen Gewinn von knapp 5 Millionen Euro gemacht hat. Die beiden Vorjahre waren tiefrot. 2021 ein Schreckensjahr mit gut 33 Millionen Euro Verlust. Auch in Zukunft rechnet der DFB mit einer besseren Finanzlage. Denn ab 2027 wird der neue Ausrüster der deutschen Elf, der US-Konzern Nike, 100 Millionen Euro jährlich in die DFB-Kasse spülen.
Der wochenlang vermisste Arian aus Bremervörde in Niedersachsen ist tot. Bei der am Montag gefundenen Leiche handelt es sich um den 6-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Todesursache nannten die Ermittler nicht. Es gebe aber keine Hinweise auf ein Verbrechen. Der autistische Junge war am 22. April aus seinem Zuhause verschwunden. In den Tagen danach war er trotz einer großen Suchaktion nicht gefunden worden. Der Westdeutsche Rundfunk bekommt eine neue Chefin. Der WDR-Rundfunkrat wählte Katrin Fernau zur Intendantin. Die bisherige Verwaltungsdirektorin setzte sich gegen 3 Mitbewerber durch. Ab 2025 wird Fernau mit dem WDR die größte Rundfunkanstalt der ARD leiten. Sie rief zu mehr Mut für Veränderungen auf. Der bisherige Intendant Buro hatte seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt.
Und man muss ein kleines.
2 mal 3 macht 4, witte, 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 und 3 macht 9. Ja, so mathematisch absurd besingt ja die berühmte Kinderbuchheldin Pippi Langstrumpf ihre Mathematik. Aber auch echte Formeln wirken manchmal so chaotisch, dass man staunt, wenn am Ende tatsächlich alles stimmt. Was aber, wenn selbst Mathe-Genies bei hochkomplizierten Aufgaben an der Uni plötzlich öffentlich Fehler unterlaufen? Und was, wenn es ausgerechnet einer Frau passiert? Das ist in diesem Fall sogar das Ende ihrer Karriere, die noch gar nicht so richtig begonnen hatte. Darum geht es im Film Die Gleichung ihres Lebens und was man mit Mathe jenseits der Hochschule noch so alles anfangen kann. Benedikt Schäper.
Ich definiere einen Hypergraphen durch R geteilt, gegeben x1, x2.
Die Welt der Marguerite, sie besteht allein aus Zahlen. An ihrer männlich dominierten Elite-Universität aber ist die Mathematikerin immer noch ein Fremdkörper. Und als sie endlich ihre Doktorarbeit präsentieren darf, geht die Gleichung ihres Lebens plötzlich nicht mehr auf.
Und wie machst du das?
Ich wende es auf Werners Hypergraphen an.
Dann brauchst du ein multidimensionales Lemma. Du kannst nicht gleichzeitig K, N und Delta eliminieren.
Das stimmt tatsächlich. Das macht ihre Argumentation ungültig.
Ihr Fehler in den Formeln, unverzeihlich, gerade für sie als junge Frau.
It's difficult when you're.
Es ist schwierig, wenn man ganz allein ist in einem naturwissenschaftlichen Arbeitsumfeld, in dem es fast nur Männer gibt. Marguerite fühlt sich daher als Außenseiterin wie eine Anomalie. Der Wissenschaftsbetrieb lässt Marguerite zunächst fallen. Sie muss ihr Leben neu kalkulieren, studiert fortan die Realität der Niedriglöhne. Vom Nebenjob geht's in die Pariser Nachtclubs und wieder zurück. Als das Geld für die Miete ausgeht, setzt die Hochbegabte ihr mathematisches Talent im Glücksspiel ein.
Mayong. Ist sowas eigentlich nicht illegal?
Doch, aber nicht mehr als Poker.
Marguerite lernt, was die Uni nicht lehrt. Jeder kann sich mal verrechnen. Den Zauber der Zahlen und Ziffern entdeckt sie neu. Und unverkrampft. Ich wollte mit dem Film zeigen, wie sehr und wie lange solche Menschen viel Geduld, Leidenschaft und Hingabe brauchen, bis sie verstehen, dass ihre Arbeit trotz Hindernissen wirklich sinnstiftend für ihr Leben sein kann.
Und wollen wir morgen dann doch wieder zusammenarbeiten?
Es ist noch früh. Wie wär's mit jetzt?
Gern.
Ein bewegender Film über eine junge Frau zwischen Zahlentheorie und Lebenspraxis.
Jetzt sind wir gespannt, wie Claudia das Wetter berechnet hat. Claudia, wie wird's denn zum Wochenende hin?
Ja, gerade das Wochenende ist extrem schwer zu berechnen. Also die Modelle, die rauskommen, die sagen im Moment noch immer was anderes. Gerade für den Samstagabend, wo ja wahrscheinlich viele draußen unterwegs sein werden, um Fußball zu gucken. Für jetzt gerade ist es ziemlich klar. Man sieht auf dem Radar zum Teil noch kräftige Schauer und Gewitter. Hamburg heute Überflutungen, heute Vormittag am Bodensee und auch in Baden-Württemberg. Sie sehen, die meisten Schauer ziehen jetzt nach Nordosten weiter. Allerdings von Belgien und Holland her kommen noch so ein paar, zum Teil auch etwas kräftigere Regengüsse. Da kann es dann auch mal zumindest kurzzeitig für wenige heftig schütten. Und dann wird es morgen deutlich ruhiger. Das heißt, morgen zieht eine Kaltfront durch. Die bringt vor allem über der Mitte, dann über dem Osten einzelne Schauer und Gewitter. Und dann wird sich ein Tief von Spanien in unsere Richtung aufmachen. Das kommt dann, so wie es im Moment aussieht, Samstagabend in der Nacht zu Sonntag bei uns an. Und Sonntag, Sie sehen es schon, wird es wahrscheinlich heftigen, kräftigen Dauerregen verstärkt durch Gewitter geben. Das ist aber alles noch so ein bisschen unsicher. Das werden die Kollegen in den nächsten Tagen beobachten. Jetzt in den nächsten Stunden haben wir es zum einen eben hier aus Westen noch mit einzelnen Schauern und Gewittern zu tun. Die Regengüsse mit Blitze und Donner, die es heute gab, ziehen nach Nordosten aus Vorpommern raus. Und morgen im Laufe des Tages dann eben die schwache Front, die weiter nach Osten vorankommt. Da wird es zwar ab und zu mal nass sein, aber nicht mehr so unwetterträchtig wie gestern und zum Teil auch noch heute. Die Temperaturen liegen in der Nacht im tropischen Bereich so Richtung Berlin und auch Dresden. Ansonsten meist 15 bis 19 Grad morgen Nachmittag. bis zu 30, 31 Grad nochmal im Vogtland in Richtung Südosten Bayerns und auch im Markgräflerland. Sonst meist Temperaturen von 19 bis 28 Grad. Von Nordwesten her fließt etwas weniger heiße Luft ein. Die nächsten Tage dann Samstag erstmal für die meisten sonnig. Am Alpenrand kann es dann schon erste Schauer und Gewitter geben bis 34 Grad. Dann eben das Regengebiet aus Westen, was am Sonntag zum Teil für heftigen und länger anhaltenden Regen sorgen wird.
Dankeschön, liebe Claudia. Ja, das war's von uns. Weiter geht's hier im Ersten mit Satire und Comedy.
Dazu begrüßt Sie gleich das Team von Extra 3.
Ja, und morgen Abend sind wir wieder für Sie da.
Tschüss.
Ihnen weiter einen schönen Donnerstagabend. Den Rest davon. Bis dann.